The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue 4-Tage-Woche. Denn heute ist schon Dienstag und zwar Dienstag, der 30. Mai. Gute Wirtschaftspolitik ist zuweilen wie der Paartanz. Erst ein ausgeprägtes Rhythmusgefühl und das Einfühlungsvermögen in die Bewegung des anderen führen über die synchrone Schrittfolge zur Anmut der Bewegung. Genau da hapert es zwischen dem Wirtschaftsminister Robert Habeck und seiner Partnerin. Die deutsche Wirtschaft wird von ihm nämlich nicht sanft geführt, sondern zuweilen regelrecht überfallen. Ihr Takt ist nicht sein Takt, weshalb er ihr auch immer wieder auf die Füße tritt. Robert Habeck bevorzugt den Freestyle. Der John Travolta der deutschen Politik rockt über die Tanzfläche zunehmend in einer Solonummer. Doch diese Solonummer ist vielleicht keine gute Idee. Wer diese Tanzpartnerin elegant führen möchte, wie es ja in der Vergangenheit den Wirtschaftsministern Ludwig Erhard, Karl Schiller, Otto Graf Lambsdorff und auch Wolfgang Clement gelungen ist, der muss die Angebotsseite der Volkswirtschaft verstehen. Erst aus diesem Verständnis ergibt sich die Schrittfolge einer effizienten und eben auch eleganten Wirtschaftspolitik. Habeck ist der erste Wirtschaftsminister, der die Angebotsseite von Wirtschaft, Angebotsseite deshalb, weil dort die Produkte, Dienstleistungen und eben auch die Arbeitsplätze angeboten werden. Also er ist der erste Wirtschaftsminister, der diese Angebotsseite in ihren Bedürfnissen nicht anerkennt, sondern zurückweist. Er macht sein Ding. Es sind die folgenden drei Zumutungen, die den Minister und die Wirtschaft aus dem Takt gebracht haben. Zumutung Nummer 1. Der Minister verweigert der Wirtschaft den Zugang zu bezahlbaren Grundnahrungsmitteln, was in ihrem Fall die Energieversorgung ist. Im Winter vergangenen Jahres musste er vom Bundeskanzler per Anweisung gezwungen werden, die Atomkraftwerke wenigstens ein bisschen noch laufen zu lassen, bevor er sie dann abschalten durfte. 6% des deutschen Stromes hatten sie immerhin CO2-frei bis dahin geliefert.
Es war heute nicht Thema und es wird auch nicht mehr Thema werden, weil aus meiner Sicht der Bundeskanzler abschließend entschieden hat, dass wir die Atomkraftwerke noch in diesem Winter nutzen und nicht darüber hinaus. Und dieser Beschluss hat ja mit der Richtlinienkompetenz unterstrichen abschließenden Charakter in beide Richtungen. Ja, wir nutzen sie, aber nicht länger als diesen Winter.
Der Atomstrom abgeschaltet, die Kohle verboten, das Gas geächtet und der Ausbau der Erneuerbaren kommt aus vielen bürokratischen Gründen auch nicht wirklich zügig voran. Deutschlands Energiepreise sind spitze, was die Kapitalseite überhaupt nicht beglücken kann. Zumutung Nummer 2. Habeck ist mit seinen Ausfallschritten unkalkulierbar. Kaum macht das Wort von der Deindustrialisierung die Runde, sickert diese, ja auch für ihn unbequeme Wahrheit, in das Gehirn des Ministers, wo es jetzt zum Kurzschluss kommt. Habeck beginnt, von einem politisch subventionierten Strompreis zu halluzinieren, für den er ja weder Geld noch die Rückendeckung von Kanzler oder Finanzminister besitzt. Langfristig werde der Strom durch den Einsatz der Erneuerbaren billiger, doch
bis dahin bin ich der Meinung, dass man für die sich im internationalen Wettbewerb befindliche Industrie, die sonst abwandern wird und die hochenergieintensiv ist, eine weitere Hilfeleistung geben muss. Das genaue Konzept werden wir zeitnah den Kollegen vorschlagen oder vorstellen.
Dabei wissen es alle. Die Not, die dieser Wirtschaftsminister beseitigen will, die hat er vorher selbst geschaffen. Die deutsche Wirtschaft erlebt Robert Habeck nun als den Billy Idol der Innenpolitik, den Mann, der mit sich selber tanzt. Zumutung Nummer 3 von niedrigen Steuern und der Wiederherstellung der Geldwertstabilität spricht der Minister nur selten. Sein Schuldenappetit dagegen ist immens. weshalb er mit dem Finanzminister immer wieder aneinander gerät. Habeck will ran an die Staatskasse, obwohl da längst nur ein großer Schuldstein liegt. Im Bericht aus Berlin sagt Christian Lindner:
Die einfachen Lösungen, mehr Schulden gehen nicht wegen der Zinsen, höhere Steuern geht nicht, weil wir bereits sehr hohe Steuern haben. Insofern müssen wir daran gehen, zu überlegen, welche Ausgabe ist nicht wirksam, was brauchen wir nicht, um wieder Spielraum zu gewinnen für das wirklich Wichtige, wie zum Beispiel Bildung, unsere äußere Sicherheit und andere wichtige Fragen.
Fazit: Dieser Wirtschaftsminister muss Substanz und Stil seiner Politik überdenken, bevor es für beide Partner, die Volkswirtschaft und für ihn, zu spät ist. Vielleicht ist die Sache ja doch ganz einfach. Ein Sportminister muss den Sport, die Sportler mögen. Eine Familienministerin, die Familien. Ein Verteidigungsminister, die Bundeswehr. Und ein Wirtschaftsminister, eben die Wirtschaft. Wenn er sie nicht liebt, nicht mag und sie gar nicht umarmen möchte, dann kommt es zu dem, was wir derzeit beobachten, zu Abstoßungsreaktionen. Und genau deshalb ist Robert Habeck der einsamste Wirtschaftsminister, den wir in Deutschland je hatten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Christine von Fragstein, die eine Initiative gegen die Einsamkeit ins Leben gerufen hat.
Wir glauben, dass Zuhören eine Umarmung der Seele ist.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York, sie weiß, wie sich die Einigung im Schuldenstreit zwischen dem Präsidenten Joe Biden und den Republikanern auf die Wall Street heute auswirken wird. Und wir staunen über eine muntere Rentnergang in Wien, die sich gerade zu Hoffnungsträgern der dortigen Brauereiszene entwickelt. Außerdem schütteln wir den Kopf. Und zwar schütteln wir den Kopf über zweifelhafte Wahlkampfmethoden des gerade frisch gewählten türkischen Präsidenten Erdogan. Ein Thema, was den Stellvertreter Gottes auf Erden, also Papst Franziskus, immer wieder umtreibt, ist die Einsamkeit in unserer modernen Gesellschaft.
Soledad árida que genera tristeza.
Einsamkeit sei das Drama unserer Zeit, sagt er. Das Rote Kreuz spricht sogar von einer Epidemie im Verborgenen. Wer einsam sei, fühlt sich stigmatisiert und gesellschaftlich ausgegrenzt und tut sich daher schwer, offen darüber zu sprechen. In der ARD beschreiben hier teilweise auch junge Menschen, wie sich Einsamkeit für sie ganz persönlich anfühlt.
Ich würde sagen, es ist so ein enge Gefühl in der Brust. Eine Angespanntheit auch, in den Armen, in den Händen.
Es ist eine Kopfsache, teilweise tut es oftmals im Kopf weh, aber manchmal hat man auch ein somatisches Gefühl, sei es auch nur, der Magen ist verstimmt.
Es ist leer, rund um mich herum ist es leer.
Aber wie schafft man es da wieder heraus? Welche Bedürfnisse haben Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind?
Ich hätte gern jemanden zum Reden. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich brauche eigentlich auch Menschen in meinem Leben. Und ich merke, dass es was anderes ist, über WhatsApp zum Beispiel zu schreiben, hey, ich habe das und das erlebt, oder wirklich dann die Reaktion zu sehen, sich auszutauschen.
Sagt dieser junge Mann der Deutschen Welle. Und während er diesen Wunsch äußert, mal wieder mit jemandem zu sprechen, sitzt er auf einer Parkbank in einer Berliner Grünanlage. Und genau hier setzt die Idee von Christine von Fragstein an. Diese sehr engagierte Frau hat in Düsseldorf mit ihrer Bürgerinitiative sogenannte Zuhörbänke aufgestellt. Alles Weitere erklärt sie uns jetzt gleich selbst. Sie hat mich im Podcast-Studio besucht. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Christine von Fragstein.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Der Papst sagt ja, die Einsamkeit sei die Geisel dieses Jahrhunderts. Ihre Antwort darauf ist nicht Erlösung, aber Sie haben doch eine Art Linderung zu bieten mit Ihrer Initiative, richtig?
Ja, ich hoffe, dass wir den Menschen ein bisschen mehr Wärme bieten können und mehr für Verbindungen schaffen können mit Zuhören draußen.
Sie haben so Zuhörbänke. Wie funktioniert das? Da sitzt ein Mensch, bewusst oder unbewusst, und Sie setzen sich daneben.
Wir haben Zuhörbänke in Düsseldorf und das läuft folgendermaßen ab. Da ist eine Bank, auf der steht, setz dich gerne zu mir. Und da sitzen zu gewissen Zeiten Ehrenamtliche und hören Menschen, die vorbeikommen, zu.
Und das wollen diese Menschen auch. Ich wäre ja eher erschrocken, wenn sie sich neben mich setzen, mich ansprechen. Ich suche manchmal eben auch für Zeit zum Nachdenken zum Beispiel oder zum Zeitunglesen. Aber die Menschen wissen, wer sie sind und wollen angesprochen werden.
Wir sind mittlerweile recht bekannt bei uns in der Stadt, weil wir sehr viel Interesse auch erfahren haben in den letzten 2 Jahren. Und wir sind erkennbar an diesem Ich-höre-dir-zu-Schild, was wir sofort weglegen, wenn sich jemand zu uns gesellt. Sei es im Stehen auf Parkbänken oder auch im öffentlichen Raum am Rheinufer sind wir schon erkennbar. Und man sieht auch auf den Parkbänken, wann wir da sind. Also es ist ein QR-Code auf dieser Bank und dann sieht man, am Dienstag von 14 bis 16 Uhr sind wieder welche da zum Zuhören.
Und was erzählen Ihnen die Menschen, wenn sie dann zuhören? Wir wollen nicht indiskret sein, aber ein bisschen, in welche Richtung gehen diese Gespräche?
Wir garantieren den Menschen ja Vertraulichkeit, aber ich kann so viel erzählen, dass alle das erzählen, was gerade oben aufliegt. Eine Frage, eine Herausforderung, eine Geschichte, die sie bewegt. Wir sind gegründet eben im Lockdown, in der Pandemie und haben gesagt, wir wollen rausgehen, wir wollen für mehr Verbindung und Dialog in der Gesellschaft sorgen. Und wir bekommen schöne und auch traurige Geschichten erzählt. Menschen weinen sich ein bisschen bei uns aus und erzählen uns aber auch freudvolle, leichte, wunderschöne Dinge, die sie gerade erlebt haben. Eben das, was gerade oben aufliegt.
Also es geht nicht um Politik, um Putin und Joe Biden, sondern es geht um private Gefühle.
Es geht um privates Dasein und das haben wir eben beim Thema Einsamkeit auch, dass viele Menschen in Düsseldorf haben wir über 50% Single-Haushalte, das muss man sich mal vorstellen. Also über 50% leben alleine und haben nicht unbedingt so viel Anschluss, wie man denkt. Und Einsamkeit ist ja mittlerweile ein Phänomen, was die gesamte Gesellschaft betrifft. Und da wollen wir Abhilfe schaffen und sind auch dafür eben auch gegründet worden, um wieder mal aufzumachen, aus unseren Blasen rauszukommen und mal auch Menschen dort abzuholen, wo wir sie nicht vermutet haben.
Und das heißt, Sie selber und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben auch was davon. Sie lernen auch was. Sie, durch das Zuhören kann man ja auch in andere Lebenswelten eintauchen, vielleicht Trost finden.
Ja, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel auf eine Parkbank setzen würden, dann würden Sie ja auch Menschen aus ganz anderen Lebenszusammenhängen kennenlernen. Und vielleicht mal von einer Frau mit Migrationshintergrund hören, wie sie so lebt und was sie beschäftigt. Und das ist eigentlich das, was wir uns wünschen. Es ist ein Gewinn für beide Seiten, sowohl für die, die zuhören, wie auch die, denen zugehört wird. Und es ist ja auch ohne Hierarchie, sondern wirklich ein wechselseitiger Austausch, wo der eine eben Zeit und Ohren schenkt und der andere, die andere sich mitteilen darf. Ganz neutral auch zu jemandem, den man eben nicht kennt. Und da erzählt man dann auch ein bisschen mehr Dinge als sonst.
Bleibt trotzdem ja gleichzeitig eine, ich sage jetzt mal, eine schnelle Nummer. Man spricht 5 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde miteinander. Das Thema ist dann ja noch nicht erschöpft. Der Tod eines Partners beispielsweise, vielleicht aber auch eine Abhängigkeit. Also es können ja ernste Themen aufkommen, die ja eigentlich nicht erledigt sind. Wie gehen Sie damit um, dass die Menschen, die einsam sind, ja dickere Bretter zu bohren haben als ein Talk für 10 Minuten?
Wir haben ganz unterschiedliche Längen, das ist richtig. Manche bleiben 10 Minuten, manche bleiben für 50 Minuten. Und wir können insofern weiterhelfen, als dass wir zusammen mit der Stadt Düsseldorf auch so eine Art Liste erstellt haben. Zum Beispiel für die Senioren, wo die Seniorenzentren sind. Zum Beispiel für die Alleinerziehenden, welche Unterstützungshilfen sie bekommen können. Also wir coachen ja nicht und beraten nicht und geben keine Ratschläge, sondern wir hören erstmal nur zu und versuchen, den Menschen dort in dieser jeweiligen Situation abzuholen und dann vielleicht auch weiterzuführen. Und dafür haben wir eben diese Notfallliste und geben dann auch den einen oder anderen Tipp. Aber das ist auch das Einzige, was wir an Ratschlägen geben.
Sozusagen. Warum ist das Zuhören eigentlich so aus der Mode gekommen? Diese 50% Single-Haushalte zum Beispiel könnten sich ja auch selber untereinander vernetzen, sich untereinander helfen durch Zuhören. Warum funktioniert das nicht in der Gesellschaft?
Zuhören braucht Zeit. Also bei Ihnen ist es ja auch in der Redaktion blitzschnell, alles passiert nacheinander und dann muss man auch schnell Entscheidungen treffen. Die Welt ist komplexer geworden und vermeintlich nehmen sich die Leute einfach nicht die Zeit dafür, wirklich wieder richtig zugewandt mit einem schönen Augenblick auch in Kontakt zu kommen mit anderen. Das ist ist ein Zeitphänomen, dass es alles immer schneller, komplexer und rasanter wird hier.
Wie würden Sie die Menschen beschreiben, auf die Sie zugehen, die auf den Bänken von sich aus sitzen und vielleicht warten auf das Gespräch? Zielgruppe würden wir in den Medien das nennen, aber das klingt ein bisschen herzlos. Aber wie kann ich mir den oder die typische einsame Person vorstellen?
Wir haben, wie gesagt, nicht nur Senioren und ältere Menschen, wir haben auch Alleinerziehende, wir haben internationale Gäste, die für 4 Wochen in der Stadt arbeiten und niemanden kennen, zur Arbeit gehen, abends nach Hause gehen, dann noch am Park oder am Rheinufer entlang gehen und niemanden kennen und Anschluss suchen. Also es sind Menschen, die sozialen Kontakt suchen und wir treffen wirklich auf die ganze Bandbreite. Wenn wir jetzt von Zielgruppe sprechen, würde ich sagen, wir haben junge Menschen, Schülerinnen, bis zu Rentnerinnen über 80. Also ganz, ganz breit eben das, was sich im öffentlichen Raum bewegt und was sowohl Anschluss wie auch Kontemplation sucht.
In den USA habe ich gesehen, gibt es in vielen Städten, wo oft junge Menschen einsame Menschen umarmen und das durch Schilder auch anbieten. Einfach eine Umarmung, ohne Worte. Wie gehen Sie damit um, mit körperlicher Nähe? Manchmal möchte man ja jemanden vielleicht in den Arm nehmen, weil es Trost spendet. Ist das für Sie ein No-Go-Bereich oder arbeiten Sie auch mit dem Umarmen?
Wir glauben, dass Zuhören eine Umarmung der Seele ist. Und wir haben keinen körperlichen Kontakt mit unseren Menschen, die wir draußen treffen. Aber alleine die Zeit und das Lächeln und die Zugewandtheit und die offenen Ohren wirkt wie eine warme Umarmung. Und das wird auch so wahrgenommen, eben sehr, sehr dankbar und mit großer Resonanz.
Und wie viele Menschen machen bei Ihnen mit, bei dieser Initiative, die ja bemerkenswert ist und nicht erst seit gestern besteht?
Ja, uns gibt es seit 1,5 Jahren und wir haben 80 Ehrenamtliche mittlerweile und 20 Kooperationspartner in Düsseldorf und Umgebung. Und wir sind eine ziemlich bunte Community und es kommen auch immer mehr Leute dazu. Wir haben tolle Kooperationen zum Beispiel auch mit der Seelsorge. Also wir sind in so einem Arbeitskreis Einsamkeit auch in Düsseldorf. Und unser Ministerpräsident hat jetzt eine Stabsstelle für Einsamkeit in Nordrhein-Westfalen gegründet. Und da planen wir jetzt die Zuhörbänke auch auszuweiten.
Und könnten die Leute, denen sie dort begegnen, nicht gleichzeitig auch bei Ihnen mitmachen, sozusagen auch Teil derer sein, die dann ab morgen selber zuhören?
Das passiert interessanterweise sehr oft, dass Leute sich mit uns austauschen. Ich arbeite jetzt nicht mehr und ich hatte eigentlich Lust, bei euch mitzumachen. Mhm. Und dann ab der nächsten Woche auch mal in den Einführungsseminaren dabei sind und geschult werden.
Großbritannien gibt es ja ein eigenes Ministerium für Einsamkeit. Hat Sie das inspiriert? Kennen Sie das?
Ja, wir kennen das und das ist ja auch ein Stück weit das Vorbild jetzt für den NRW, für die Stabsstelle Einsamkeit und demografischer Wandel.
Und die Einsamkeit wird durch diese Gespräche ja nicht verschwinden, aber sie wird gelindert. Kann man sie ganz verschwinden lassen? Gibt es, wenn Sie eine Vision hätten, über dieses Zuhören hinaus, was muss passieren, damit diese Geisel der Menschheit, um auf den Papst zurückzukommen, nicht mehr eine Geisel der Menschheit ist?
Ich würde mir wünschen, dass wir alle insgesamt wieder das Zuhören lernen, auch übrigens die Führungskräfte. Ich finde, das ist auch ein Leadership-Thema. Und dass wir überall Zuhörbänke haben, in allen Vierteln, dass wir in den Einkaufszentren auch Plauderkassen haben, wo die Leute mal ein bisschen mehr Zeit bekommen und auch im Einzelhandel. Ich wünsche mir eine Ausstellung über das Zuhören im Museum für Kommunikation. Also wir haben viele Träume und man darf ja auch manchmal träumen.
Gut, für heute Morgen ist dieses Studio zu einer Art Zuhörbank geworden. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für diese Initiative und dafür, dass Sie darüber gesprochen haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Jetzt eine wirklich wichtige Nachricht für alle, die selbst mal einen Podcast produzieren wollen. Für ihr eigenes Thema, für ihre Community, vielleicht auch für ihre Firma. Zum zweiten Mal schon organisieren wir wieder einen Podcast-Workshop, ein Wochenende, also hier in Berlin. Laura Block und Stefan Rupp aus unserer Podcast-Redaktion. Euer Einsatz.
Genau, Gabor. Es geht vom Hören hin zum selber Produzieren. Wir wollen zusammen mit der Pioneer Foundation interessierten Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben, einen detaillierten Einblick ins Podcast-Business zu bekommen.
Genau, und dafür werden wir ein Wochenende Zeit haben, um mit euch an euren Podcast-Skills zu arbeiten. Nach einem knackigen Theorieteil werden wir gemeinsam an Podcast-Ideen arbeiten. Dabei lernt ihr gutes Storytelling, wie man einen Podcast aufzeichnet und natürlich noch einiges mehr.
Dazu gibt es auch noch professionelles Sprechtraining und am Ende werdet ihr euren eigenen Podcast produziert haben und auch mit nach Hause nehmen.
Für mich hört sich das sehr gut an. Wenn ihr also Lust habt, mit dabei zu sein, dann könnt ihr euch noch bis zum 10. Juni bewerben. Alle Infos dazu findet ihr auf www.pioneer-foundation.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da dürfte es doch ein großes Aufatmen geben. Denn schließlich haben sich US-Präsident Biden und die Republikaner im Schuldenstreit geeinigt. Und daher dürfte eben die befürchtete Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten abgewendet werden. Oder kann vielleicht doch noch was schiefgehen? Und damit nach New York zu unserer Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, aufatmen auf jeden Fall, zumindest vorerst, dass sich Joe Biden und der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, geeinigt haben, ist schon echt ein Grund zur Freude. Und zwar soll die Schuldenobergrenze laut deren Deal bis 2025 erhöht werden. Im Gegenzug hat die Regierung zugestimmt, ihre Ausgaben deutlich zu kürzen. Soweit, so gut. Aber eine Zahlungsunfähigkeit der USA ist erst abgewendet, wenn der Kongress diesem Entwurf auch zustimmt. Und da ist die Abstimmung erst für morgen geplant. Biden gab sich zwar optimistisch, dass die Einigung gut für alle sei, dennoch sagte er aber auch, dass es ja ein Kompromiss sei. Also es wird nicht jeder bekommen, was er will. Genauso klang es auch bei McCarthy, der wohl auch Widerstand von seinen Republikanern erwartet. Beide riefen aber die Kongresskammern auf, den Deal zu verabschieden. Vor allem im Senat ist aber trotzdem mit tagelangen Debatten zu rechnen und da kann auch jeder eine Blockade einlegen. Ein Zahlungsausfall könnte also doch noch gefährlich nahe rücken. Als neues Datum hieß es jetzt zuletzt, sei der 5. Juni jetzt der Stichtag. Also können wir nur hoffen, dass das bis dahin noch durchgeht.
Und dann sag uns doch bitte noch, Anne, was ist in dieser Woche aus Anlegersicht wirklich wichtig?
Also abgesehen von der Unsicherheit rund um die Schuldenobergrenze, die doch noch für einiges an Volatilität sorgen wird, schauen die Anleger auch weiter auf Nvidia. Der Halbleiterhersteller könnte nach seinem Superaktienplus letzte Woche jetzt in dieser Woche die symbolische Marke von $1 Billion Marktbewertung knacken. Ein weiterer spannender Termin wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Experten glauben, dass im Mai 180.000 neue Jobs geschaffen wurden, weniger als die 235.000 im April. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Arbeitslosigkeit auf 3,5% gestiegen ist von 3,4%. Das hofft ja auch die Notenbank, dass da endlich mal eine Abkühlung zu erkennen ist. Außerdem gibt es noch neue Daten zum Verbrauchervertrauen und zu Immobilienpreisen. Und an der Earningsfront gibt es heute die Zahlen von HP und GameStop, Mittwoch Salesforce, Donnerstag dann noch Lululemon, Broadcom, Dell und Macy's.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca.
Wir sind heute hier, weil unser gewählter Präsident schon wieder eine erfolgreiche Wahl hinter sich hat und wir feiern das natürlich, weil wir erhoffen, dass das Beste für unser Land ist.
Während in vielen deutschen Städten und natürlich auch in Istanbul und Ankara die Anhänger Erdogans seinen Wahlsieg ausgiebig und auch sehr lautstark feierten, trat der alte und neue türkische Präsident vor seinen Präsidentenpalast und beschwor die Einheit des Landes.
Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları.
Doch im Nachhinein muss und darf man sich auch fragen, mit welchen teilweise doch sehr plumpen Mitteln dieser Wahlsieg zustande gekommen ist. Hier berichtet Spiegel Online von einer Straßenszene in der Nähe des Wahllokals, nachdem Erdogan dort seine Stimme am Sonntag abgegeben hatte.
Im Rennen um das Präsidentenamt in der Türkei arbeitet Recep Tayyip Erdogan mit allen Tricks. Unvorstellbar für einen deutschen Politiker, Erdogan zückt gönnerhaft einen 200-Lira-Schein nach dem anderen aus seiner Hosentasche.
200 Lira, das wären übrigens gestern etwas weniger als 10 Euro gewesen. Aber angesichts der hohen Inflation in der Türkei müssen die gekauften Wähler auf jeden Fall aufpassen, dass aus diesen 10 Euro in den nächsten Jahren nicht 10 Cent werden.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das beste Bier von Oma und Opa gebraut wird. Und zwar in einem Seniorenheim in Wien namens Haus Atzgersdorf. Dort gibt es auf dem Tagesprogramm zur Beschäftigung der betagten Bewohner nicht nur Bingo und Basteln, sondern auch das Bierbrauen. Einmal pro Woche trifft sich der Arbeitskreis Brauwesen an der Hobbytheke dieses Wiener Altersheim und stellt eigenes Bier her. Sie geben den Hopfen zur Maische, rühren schön langsam das Malz mit ein und daraus entstehen pro Woche 300 Flaschen Bier. Das Angebot umfasst die beliebten Originalsorten, das Oma und das Opa-Bier sowie die helleren Varianten dazu, passend genannt Helga und Helmut. Brauereiprojektleitung Christoph Gruber erklärt den Sinn dahinter im Interview mit Euronews.
Das Bierbrauen ist einfach ein weiteres Projekt für Beschäftigung mit Sinn, wo die Bewohner ihre Fernmotorik schulen können, wo sie das Gehirn trainieren.
Die Bewohner des Seniorenheims sind hellauf begeistert. Die Älteste in dem Brauerclub ist die 91-jährige Ingeborg. Sie klebt die Etiketten auf die Flasche. Und der 83-jährige Helmut managt dann den Verschluss mit den Kronkorken.
Also ein neues war für mich ein neuer Beruf. Ja. Und darum bin ich immer dabei und mache mit.
Business ist booming für diese Brauer. Sie erhöhen jetzt den Ausstoß um 100% von 300 auf 600 Flaschen pro Woche. Ein Prosit auf diese Senioren und Seniorinnen, die gute alte Zeit nicht betrauern, sondern einfach wieder aufleben lassen. Glory Days im Seniorenheim. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.